Die Radio Wissen. Early Bird.
900 Flüchtlinge sind im Mittelmeer allein vergangene Woche ertrunken auf ihrem Weg nach Europa. Das Boot war unfassbar vollgestopft mit Menschen und als sich auf ihren Notruf hin ein Schiff näherte, versuchten alle auf die eine Seite zu kommen und brachten das Boot zum Kentern. So ist es wahrscheinlich abgelaufen. Solche Geschichten, die klingen grausam, sind für uns aber scheinbar weit weg. Für Seeleute, die die Routen im Mittelmeer befahren, sind sie knallharte Realität. Markus Schildhauer, der lebt in Alexandria und arbeitet bei der Seemannsmission. Seine Aufgabe ist es, sich um genau diese Seemänner zu kümmern, die in Ägypten bei ihm vorbeikommen. Herr Schildhauer, den habe ich jetzt bei mir am Telefon. Markus, hallo, guten Morgen. Spielen denn in deinen Gesprächen mit den Seeleuten die Flüchtlinge überhaupt eine Rolle?
Die spielen eine sehr große Rolle, weil das für unsere Seeleute eine sehr starke Belastung ist, also auch eine sehr starke seelische Belastung, immer wieder mit diesen Flüchtlingen auf dem Meer konfrontiert zu werden. Und nicht nur mit Flüchtlingen, sondern auch mit Leichen, die im Meer schwimmen oder mit Gegenständen, die im Meer schwimmen, die Menschen zuzuordnen sind.
Was hörst du denn ganz konkret für Geschichten?
Ganz konkret, also wir haben verschiedene Geschichten. Das eine ist, wenn Seeleute Flüchtlinge bergen müssen oder zumindest die Boote sichern müssen, solange bis eine andere Bergung kommt. Da werden sie direkt mit den Flüchtlingen einfach konfrontiert und mit der Not der Flüchtlinge, auch mit gesundheitlichen Fragen, mit einfach Leidensfragen, Massenmenschen auf Booten, bis dahin, dass sie auch, also wir haben einen Kapitän, der erzählt hat, er möchte eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten als Kapitän im Mittelmeer, weil er über Kinderrucksäcke mit seinem Schiff hinüberfahren musste. Und das ist dann schon sehr, sehr belastend.
Was gibt's denn da für Ansagen von den Reedereien, wie die Matrosen damit umgehen? Also gibt's die überhaupt Ansagen?
Grundsätzlich sind sind Seeleute ja verpflichtet, jedem Schiffbrüchigen zu helfen. Und die deutschen Reedereien sagen auch ganz klar, natürlich sollen, wenn Seeleute Flüchtlinge sehen, sind sie auch verpflichtet, diese Flüchtlinge zu retten oder diese Flüchtlinge zu unterstützen. Jetzt muss man aber sehen, dass so Seeleute immer unter einem kräftigen Druck stehen, wenn sie mit ihrem Schiff fahren, da kostet jeder Umweg schon ein Riesengeld. Und ja, die Frage ist, was sieht man dann auch tatsächlich?
Aber das ist jetzt quasi so die pauschale Ansage, wenn so eine Notsituation auftaucht. Aber was machen denn die Reedereien irgendwas mit den Seeleuten quasi danach? Das klingt ja schon fast nach Traumata, die da erleben.
Das ist auch so und das stellen wir immer mehr fest. Leute von der Frontex oder von Mare Nostrum haben Kriseninterventionsteams dabei, auch für die Leute, die dort arbeiten. Für unsere Seeleute gibt es überhaupt keine Krisenintervention, die werden völlig alleine gelassen. Die einzige Chance ist, dass wir als deutsche Seemannsmission die dann in unseren Stationen oder bei unseren Besuchen auf dem Schiff ein bisschen auffangen können. Aber es ist, Seeleute werden wirklich alleine gelassen.
Das heißt, deine Aufgabe ist es tatsächlich, sich um deren Seelenheil, sage ich jetzt mal, zu kümmern. Was rätst du den Menschen, die sagen, eigentlich kann ich nicht mehr?
Raten kann ich da nicht sehr viel. Ich kann seelsorgerisch tätig sein und mir einfach ihre Probleme anhören und mit ihnen versuchen, gemeinsam das ein bisschen zu verarbeiten. Aber eigentlich stehen wir relativ hilflos dem Ganzen gegenüber, bis das passiert ist und bis der dann zu uns kommt, sind ja schon oft Tage vergangen. Aber die Seemannsmission ist in dem Fall einfach wirklich für die Seeleute der einzige Anlaufpunkt, wo sie es überhaupt loswerden können. Und das ist schon sehr wichtig. Also es ist eine Grundfrage, die man sagen muss. Wir sagen im Moment tatsächlich, die Flüchtlingsarbeit, also die Fluchtwelle auf dem Mittelmeer wird auch auf den Rücken der Seeleute ausgetragen und das ist niemandem bekannt.
1,5 Millionen Seeleute gibt es weltweit. Muss ja einer unsere Klamotten von China nach Deutschland verschiffen oder die Bananen aus Brasilien ranholen. Auf dem Weg von A nach B hockt dann die Crew auf ziemlich engen Raum beieinander. Internet gibt es nicht immer, stattdessen ziemlich viel Zeit zum Totschlagen. Im Kampf gegen die Einsamkeit hilft Markus Schildhauer, wenn die Seeleute bei ihm in Alexandria vorbeikommen. Dann schenkt er ihnen nämlich ein offenes Ohr. Markus, du bist Leiter des Seemannheimes. Da habe ich ja gleich so eine wildromantische Vorstellung davon, dass du irgendwie so mit einer Flasche Rum in einer alten Schenke sitzt und dann die Matrosen so vorbeikommen. Und dann hast du einen gelben Friesenerz an und dann haust du denen so auf ihre tätowierten Schultern und sagst, es wird schon wieder, ne? Bitte korrigier mein Kopfkino. Wie sieht es tatsächlich bei dir aus?
Das wunderbare Bild, was unsere Seeleute immer so in der Öffentlichkeit haben. Hans Dampf in allen Gassen, in jedem Hafen ein Mädchen und so weiter. Aber dem ist überhaupt nicht so. Seeleute sind echt arm dran. Die sind bis zu 9 Monaten auf dem Schiff mit 10 bis 12 anderen Menschen zusammen hoffnungslos ausgeliefert. Und da ist das Seemannsheim eine für sie wirklich wichtige Begegnungsstätte. Also sie kommen dahin, sie können da mal einfach weg von ihrem Metallhaufen Schiff, von der Klimaanlage. Bei uns können sie ein bisschen Rasen sehen, einfach grüne Bäume. Sowas sieht man ja auf dem Meer über Monate hinweg nicht. Und dort dann, was für sie eigentlich am wichtigsten ist, nach Hause telefonieren, mit im Internet kommunizieren, weil Internet gibt es tatsächlich nur ganz wenig auf Schiffen und dann eigentlich nur, wenn sie im Hafen sind. Wenn sie irgendwo mitten im Meer sind über Satellit, ist es viel zu teuer und Kommunikation nach Hause ist da auch überhaupt nicht möglich.
Aber hast du dann da Büros oder wie kann ich mir das vorstellen, dass tatsächlich das Haus, in dem du arbeitest?
Seemannsheim ist ein sehr kleines Seemannsheim in Alexandria. Wir haben manche, die haben einen richtigen Hotel- und Gaststättenbetrieb dabei. Andere Seemannsheime wie meins ist eher so ein großes Wohnhaus mit im Erdgeschoss 3 großen Räumen und einer schönen Terrasse, wo man gut drauf sitzen kann. Also das ist eher so ein familiäres Begegnungszentrum, so kann man das sagen.
Redest du denn nur mit deutschen Matrosen oder bestehst du da allen Nationen offen?
Nein, die Deutsche Seemannsmission hat einen Grundsatz. Wir kümmern uns um alle Seeleute, egal welcher Nationalität und egal welcher Religion.
Okay. Und mit was für Sorgen kommen denn die Seeleute dann so zu dir, jetzt mal abgesehen von der Flüchtlingssituation im Mittelmeer?
Im Prinzip mit allen Sorgen des alltäglichen Lebens, sei es, dass es mit Kollegen Probleme gibt, sei es aber auch mit Familie, also familiären Problemen, die ja sehr häufig auftreten, wenn du längere Zeit von zu Hause weg bist, aber auch mit Problemen wirtschaftlicher Art. Also es gibt Reeder, die einfach vergessen, deinen Lohn zu zahlen.
Vergessen ist ja auch gut.
Schlecht sind oder so etwas. Und da versuchen wir dann immer zu intervenieren und zu helfen.
Wie kriegst du denn so Männer zum Reden, die ganze Zeit ja eigentlich nicht reden?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also Seemannsmission ist bei Seeleuten ein sehr anerkannter Begriff. Die wissen, dass sie dort reden können und dass sie dort auch ihre Sorgen und Ängste loswerden können. Und zum anderen, normal sind sie ja mit zwischen 10 und 15 anderen Menschen auf einem Boot zusammen. Mit denen kann man nur bis zum bestimmten Maße reden. Denke einfach mal an deine eigenen Kollegen. Aber wenn dann jemand Fremdes kommt, jemand Neutrales, der dann auch noch diesen kirchlichen Anschein hat, dann ist es oft viel, viel einfacher für die Menschen, auch was von sich selber preiszugeben.
Markus Schildhauer ist Leiter des Deutschen Seemannheimes in Alexandria in Ägypten. Über den Alltag haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Markus, du warst ja aber eigentlich mal der Mann von der Sparkasse, ne?
Ja, das war ganz in meinem ganz früheren Leben. Da habe ich tatsächlich mal in der Bank gearbeitet, habe aber mich dann entschlossen, nach Afrika zu gehen und dort ein bisschen zu arbeiten. Und seitdem bin ich in ganz vielen anderen Berufen gewesen.
Kannst du mal so 2, 3 nennen? Was heißt viele andere Berufe?
Ich habe dazwischen für die katholische Kirche gearbeitet, habe gebrauchte Textilien gesammelt, Verwertung, Bildungsarbeit gemacht. Danach war ich mal Landesgeschäftsführer für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Und jetzt bin ich zum Ende meiner Berufslaufbahn zur Seemannsmission gegangen.
Also 80er, 90er war die Zeit bei der Sparkasse in Fürstenfeldbruck, habe ich gelesen.
Genau.
Fürstenfeldbruck ist ja nun auch nicht gerade für sein offenes Meer bekannt, ne?
Bestimmt. Ich habe die Seemannsmission in Kamerun kennengelernt als Entwicklungshelfer.
Okay.
Seemannsmission ist ja nicht nur für Seeleute da, sondern auch für Menschen, die in dem Land leben. Und wir haben damals in dem afrikanischen Leben sozusagen auch manchmal eine Auszeit aus dem afrikanischen Leben gebraucht und sind dann in das Deutsche Seemannsheim nach Douala gefahren. Dort haben wir einfach wirklich für uns selber auch Regeneration erhalten. Und da haben wir die Seemannsmission, also meine Familie und ich, wir haben die Seemannsmission da schätzen und kennengelernt. Und deswegen ist es auch unser Traumpartner sozusagen jetzt als Arbeitgeber.
Aber musstest du dich dann irgendwie damit beschäftigen vorher? Also gucken, was machen Matrosen genau? Oder so? Also muss man sich da sowas erarbeiten, bevor man in die Seemannsmission geht?
Natürlich musst du dir das erarbeiten. Also du kannst ja nicht, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich bereits zur Jahrtausendwende für die Seemannsmission eine Zeit lang gearbeitet habe als Berater für Projekte, für schauen, wie die Seemannsheime, wie man die besser machen kann. Und ich habe auch da schon in Togo mal ein Seemannsheim geleitet. Also insofern, und seitdem haben wir auch immer wieder eine engere Verbindung zur Deutschen Seemannsmission hier in Bremen eben gehabt.
Jetzt hast du jetzt gesagt, du bist nicht zum ersten Mal so weit weg. Ne? Also was so Neustarts in fremden Ländern angeht, hast du so ein bisschen Übung. Wie war es denn in Alexandria in Ägypten, der Neustart?
Ägypten ist schon nochmal eine ganz andere Dimension als Schwarze Afrika. Wir leben dort in wirklich einer arabischen Welt und jetzt nochmal in einem Land mit einem echten Umbruch, auch intern. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung. Es fängt mit dem Straßenverkehr an. Wir leben in einer 10-Millionen-Stadt und jeder fährt so, wie er will. Also es ist ein wahnsinniges Abenteuer, sich selbst über die Straße zu bewegen. Aber dann auch bis hin zu Sprachkenntnissen, die wir halt noch nicht haben oder hatten. Also wir lernen jetzt seit einem halben Jahr Arabisch.
Und wie gut bist du? Das ist doch relativ schwer, oder?
Ja, das ist nicht so sehr gut. Also Arabisch ist wirklich für einen Deutschen eine sehr schwer zu erlernende Sprache, weil wir eigentlich jedes Wort lernen müssen. Und also Arabisch ist keine leichte Sprache. Aber wir können jetzt schon auf dem Markt zumindest mal sagen, was wir kaufen wollen und uns einigermaßen durchfragen. Aber ich sehe da schon noch einen Lernbedarf von weiteren mindestens einem Jahr dazu.
Jetzt habe ich mal ein bisschen in deinem Blog gestöbert. Du schreibst nämlich auch im Netz, unter anderem gibt es da so eine kleine Geschichte. Da hätte ich gerne jetzt mal gewusst, was kocht denn in deinem Maischefass?
Ja, also ich hatte schon immer den Traum, einmal meinen eigenen Mangoschnaps zu machen. Und mein Maischefass war das Erste, was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich Mangos angesetzt, vergoren lassen. Und die habe ich mit einem kleinen Brenner, den ich mir mitgenommen habe, habe ich tatsächlich meinen eigenen Mangoschnaps gemacht.
Hast du dir das Maischefass einfliegen lassen?
Wir haben am Anfang ja einen kleinen Umzug gehabt und da ist es dabei gewesen, ja.
Und wann ist der fertig? Ist der schon fertig?
Der Mangoschnaps ist schon getrunken.
Ah, und wie war der? Dein Traum erfüllt?
Sehr lecker. Im Moment versuchen wir gerade Rum zu machen, also mit Zuckerrohrsaft. Also es ist
ja, das passt dann natürlich wieder zur Seemannsmission, ne?
Also. Ja, zum Bild.
Und was ich auch gelesen habe vom Pyramidenlauf, kannst du davon noch mal ein bisschen erzählen?
Ja, es gibt in Ägypten gibt es 7 deutsche Schulen und eine sehr große deutsche evangelische Oberschule heißt die in Kairo. Und die veranstalten einmal im Jahr so einen Lauf um die Pyramiden. Das ist, kann man sich so wie so ein Mini-Marathon oder sowas vorstellen.
Ist das nicht sehr sandig da?
Total. Also du läufst Wüste. Auf Sandpiste. Aber das Tolle ist, du läufst halt wirklich zwischen diesen Pyramiden herum und hast die Sphinx und die 3 Pyramiden begleiten dich sozusagen die ganze Zeit bei diesem Lauf. Und das ist einfach ein toller, lustiger Event.
Geht es also mehr ums Gucken als ums schnell im Ziel sein, oder?
Bei mir sowieso, also ich bin ja eher dann, sag ich mal, der Bewegungsärmere, aber es gibt auch Leute,
schön
die
gesagt.
Einen sehr sportlichen Aspekt sehen.
Was ich Menschen, die im Ausland leben, immer gerne frage, kannst du uns denn einen Ort in Alexandria verraten, fernab der Touristenpfade, den wir sehen sollten, wenn wir vorbeikommen bei dir?
Auf jeden Fall, das ist das deutsche Seemannsheim, weil dort bekommt nämlich jeder, der zu uns kommt, Informationen und hat auch da die Möglichkeit, einfach mal sich einen Moment niederzulassen und Ruhe zu machen. Also das Seemannsheim ist wirklich empfehlenswert.
Also alle los, auf zu Markus nach Alexandria ins deutsche Seemannsheim dort vor Ort. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Bitte, gerne.
Die Radio Wissen. Early Bird.